Ja, liebe Geschwister, liebe Glaubensfreunde, ich freue mich, mal wieder bei euch sein zu dürfen und das Wort auszuteilen. Ich habe heute ein Thema, das mich und sicherlich auch euch immer wieder vor diese Frage stellt. Es heißt doch in der Bibel, vor Gott sind alle Menschen gleich. Die einen sind ein bisschen kräftiger, ne? Ein bisschen, also. Die anderen sind ein bisschen schlanker, größer, ne? Ein bisschen kleiner. Und trotzdem sind sie alle gleich. Vor Gott. Was heißt das? Wann sind wir alle gleich? Und da komme ich gleich zum Titelthema. Mein Titel heißt Das Wunder des Glaubens. Wie kommt es, dass trotz dieser Gleichheit Menschen völlig unterschiedlich zu ihrem Schöpfer stehen? Wir kennen in der Bibel viele Geschichten von Menschen, die einen richtig festen Glauben hatten. Einen Glauben an den lebendigen Schöpfergott. Und die ihm auch treu waren. Einerseits. Und andere, die keinen festen Glauben hatten und ihm nicht treu waren. Und meines Erachtens es auch gar nicht versuchten. Denken wir an Abel und Kain, Jakob und Esau, Moses, Aaron, Miriam, Josef und seine Brüder, an Abraham, an Lot, an Gideon und so weiter und so weiter. Man könnte das ja unendlich fortführen. Menschen glaubten und Menschen glaubten nicht. Wenn wir uns heute umschauen, so erkennen wir, dass sich daran in den letzten Jahrtausenden absolut nichts geändert hat. Es gibt auch heute Menschen, die glauben, und es gibt auch heute Menschen, die glauben nicht an den Schöpfergott. An irgendwas glaubt jeder. Als ich als junger Adventist mit 17 Jahren sofort in die Mission ging, wir haben ja damals, ihr kennt das noch, ne, die Schriften verkauft im Herbst. Da hat mir einer gesagt, ich glaube, dass ein Pfund Rindfleisch ein gutes Suppen gibt. Und alles andere ist ein Krampf. Er hat mir auch kein Heft abgekauft. Ja. Die Frage ist, wollen die Menschen nicht glauben oder können sie nicht glauben? Woran mag das liegen, nachdem wir doch alle den gleichen Ursprung haben? Ich versuche, diese Frage euch zu beantworten. Was ist das Wunder des Glaubens? Ist es denn ein Wunder? Vor allem frage ich mich, wie kommt der Mensch zu diesem Glauben, zu diesem Wunder? Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Fähigkeit des festen Glaubens an die Heilige Schrift, an die Bibel, nur und ausschließlich durch den Segen Gottes überhaupt möglich ist. Göttlicher Segen mit und durch den Heiligen Geist bewirkt diesen Glauben, bewirkt dieses Fürwahrhalten des göttlichen Wortes. Und das bezeichne ich als Wunder. Die Frage, die wir uns stellen, ist nur, warum hat der eine diesen Segen und der andere nicht? Warum wirkt Segen und Erkenntnis bei einem, beim anderen nicht? In einer Familie. Der eine glaubt, ist Feuer und Flamme für das göttliche Wort. Und den anderen bringt es gar nichts. Bei Abel wirkte sich das Wunder des Glaubens voll aus. Unglaube und Ungehorsam lassen Kain zum Mörder werden. Vielleicht sehnte sich Kain ja auch danach, so glauben zu können wie sein Bruder Abel. Warum konnte er es nicht? Die Gottesbeziehung von uns Menschen ist nur auf absolut freiwilliger Basis möglich. Da geht mit Zwang gar nichts. Kain handelte bewusst gegen den Willen des Schöpfers. Bewusst. Und der Feind, und das ist das eigentliche Problem, der Feind hatte leichtes Spiel mit ihm, mit Kain. In der Bergpredigt spricht Jesus davon, wie und warum wir den Willen Gottes tun müssen, wenn wir uns nach Erlösung sehnen. Er sagte, geht durch das enge Tor. Denn das Tor des Verderbens ist breit und der Weg dorthin auch. Viele Menschen gehen ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Und bevor wir etwas finden, müssen wir suchen. Diese Aktivität, dieses Suchen ist eine häufig in der Bibel vorkommende Aufforderung an uns alle. Betrachten wir drei Schritte, die meines Erachtens nötig sind, um uns sicher diese enge Pforte, dieses enge Tor am Ende des schmalen Weges zu finden und erreichen zu lassen. Der erste Schritt. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefes nennt uns der Verfasser ca. 18 Personen, deren Glaube beispielhaft war. Wie ihr wisst, beginnt das 11. Kapitel mit den Worten, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Nach dieser Definition steht die Hoffnung, und ich meine, hier ist die Hoffnung auf Erlösung, auf das ewige Leben gemeint, im Vordergrund. Diese Hoffnung ist stark, diese Hoffnung ist begründet. Und weiter ist ein Nichtzweifeln an Dingen, die ich nicht sehen kann, die ich nicht erklären kann, die ich eventuell auch gar nicht verstehen kann, angesprochen. Und zwar als absolut fester Bestandteil des Glaubens. Ich kann dies besser erklären und verstehen mit dem Wort Vertrauen. Ich weiß, dass hier kein leerer Stuhl ist. Obwohl ich viele leere Stühle sehe, aber die sind alle besetzt. Und wenn ihr euch draufsetzt, sitzt ihr nicht dem Engel auf dem Schoß. Wie das genau geht, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass um uns Engel sind. Obwohl ich sie nicht sehen kann. Und ihr wisst es auch. Also wir glauben fest an Dinge, die wir nicht sehen können. Wenn aber diese Grundbereitschaft nicht da ist, dann kann der Einzelne vielleicht gar nichts dafür, dass er nicht glaubt. Und der andere, dass er glaubt. Ist unter Umständen alles vorherbestimmt? Dieses lateinische Fremdwort, die Prädestination, da haben wir uns im Ersatzdienst nächtelang drüber unterhalten und gestritten. Oder ist es vielleicht doch Charaktersache? Das Wort Charakter kommt aus dem Griechischen und heißt wörtlich eingeprägtes Zeichen. Ein eingeprägtes Zeichen, Charakter. Prägungen erhalten wir auf vielerlei Art. Da ist mal die Vererbung, die Erziehung, das Umfeld und so weiter. Aber, und das ist wichtig, Prägungen können rückgängig gemacht werden. Es gibt auch Fehlprägungen. Und bei einer zurückgemachten Prägung, nämlich von der anderen Seite die Gegenprägung, das ist dann eine Ausprägung. Habt ihr einen ausgeprägten Charakter? Natürlich. recht hast. Genauso sicher, dass diese Ausprägung, diese Umkehrung von außen gesteuert wurde, dass sie keine eigene Leistung ist, ist, dass dieses Prägende eine himmlische Angelegenheit ist. Wir haben uns bewusst unter die Führung Gottes gestellt, wie unsere Lektion heute früh gesagt. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, durch die Taufe und durch den Glauben in die Ewigkeit führen zu lassen. Das ist ein ganz klarer Bestandteil unseres Charakters. Wir sind geprägt, wir sind ausgeprägt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, rief der Vater des besessenen Kindes in Markus 9. Diesen Hilferuf kennen wir alle. Jeder gläubige Mensch kennt ihn. Das heißt ja nichts anderes als, lieber Gott, mache du mich so, wie du mich haben willst. Und hier kommt der Begriff Vertrauen zur Anwendung. Ich vertraue Gott, dass er mich umwandelt, dass er mich ausprägt, dass er mich führt. Ich vertraue ihm, dass er das tut. Und warum ist mein Vertrauen begründet? Es ist ganz einfach. Weil ich es will. Ich will es. Ich will ein Erlöster sein. Ich will im Gottesreich leben. Ich will im Licht leben. Ich will. Und das ist wichtig. In Johannes 20, 29 sagt Jesus zu seinem Jünger Thomas, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Die Hoffnung, dass das wahr ist, was ihm seine Mitbrüder vom auferstandenen Jesus in großer Freude erzählten, die war sicher auch beim Thomas da. Was fehlte, war das Vertrauen. Das Vertrauen zu seinen Freunden, das Vertrauen zu Gott. Wenn ich nicht meine Finger in seine Nägelmale legen, so kann ich das nicht glauben. Selig ist, heißt es, wer sich Hoffnung und Vertrauen als Grundlage seines Glaubens von Gott erbittet und daran festhält. Selbst das beste Navigationssystem nützt mir nichts, wenn ich es nicht benutze. Übrigens, der eklatante Rückgang an der Teilnahme an den Bibelgesprächen in vielen Gemeinden, bei euch ist mir aufgefallen, waren sehr viele da. Du grinst. Doch, bei uns in Pasing ist es immer 50-50. Das ist schlimm. Wie kann der Heilige Geist an mir wirken, wenn ich mich nicht mit den Dingen beschäftige? Wie kann der Heilige Geist mich auf etwas aufmerksam machen, wenn ich mich nicht mit dem Wort, mit der Bibel beschäftige? Und ich glaube es nicht, dass die Leute, die nicht mehr zur Sabbatschule kommen, daheim großartige Bibelstudienfreunde sind. Ich glaube es nicht. Und wenn das nachlässt, dann lässt das Gebetsleben nach. Und wenn das Gebetsleben nachlässt, irgendwann hat die andere Seite die Macht über uns. Also, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, Matthäus 18, 2 bis 3, da konfrontiert Jesus seine Jünger mit einer für die damaligen Verhältnisse äußerst ungewöhnlichen Aussage. Es war die Antwort auf ihre Frage, wer der Größte im Himmelreich ist. Oder vielleicht auch, wie man der Größte im Himmelreich wird. Jesus rief ein Kind zu sich, stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie diese Kinder, so kommt ihr nicht ins Himmelreich. Wohlgemerkt, das sagt er seinen Jüngern, also nicht den Pharisäern, Nein, seinen Jüngern. Also wer nicht umkehrt und wie ein Kind wird, der hat überhaupt keine Chance, den Himmel, die neue Erde, die Ewigkeit zu sehen und zu erleben. Er hat demnach den schmalen Weg, der zur engen Pforte, zum engen Tor führt, nicht gefunden. In einer Gesellschaft, wo Kinder im öffentlichen Leben kaum wahrgenommen wurden, stellt Jesus gerade sie als Vorbilder für die hin, die sich nach dem Himmel, nach Erlösung, nach der neuen Erde sehnen. Weiter sagt er dann in Vers 4, wer sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Verstehen wir auch wirklich, was Jesus damit sagen will, wollte? Verstehen wir, wie er das gemeint hat? Was ist denn dran an Kindern, dass er sie den Jüngern, aber auch uns, als Richtschnur, als Vorbilder hinstellt? Er meint es sicher nicht, dass die Jünger oder dass wir unsere Lebenserfahrung über Bord schmeißen sollen. Er meint es sicher auch nicht, dass die Jünger oder dass wir an unserer Körpergröße etwas verändern sollen. Geht ja gar nicht. Und schon gar nicht meint er, dass die Jünger oder dass wir kindisch werden sollen, was immer das auch heißen mag. Aber was er sicher meinte, war, dass die Jünger, dass wir uns dieses Grundvertrauen, welche Kinder in ihre Eltern haben, wieder aneignen bzw. von ihm schenken lassen müssen. Vertrauen. Das Wort Vertrauen ist leider in der Lutherbibel oftmals mit Glaube übersetzt. Das ist völlig falsch. Es geht immer nur ums Vertrauen. Gottvertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Das ist das wichtigste Wort für uns. Vertrauen. Ich denke da an meine eigene Kindheit. Ich kann mich noch erinnern, ja, doch. Was hatte ich Angst vor Nikolaus? Meine Mutter sagte, der kommt direkt vom Himmel. Ja, dann war das so. Oder wenn ich an Weihnachten denke, erst wenn das Glöckchen bimmelte, dann war das Christkind da und hatte die Geschenke gebracht. Und erst dann durften wir rein in die gute Stube und staunen, was alles unter dem leuchtenden Baum lag. Wie immer waren wir viel zu langsam. Das Christkind war schon weg. Und wenn wir auch noch so schnell gerannt sind, ich habe mir einmal sogar die Birne am Tisch aufgehauen, da wuchs dann so ein richtig schönes Horn. Das Christkind war schon weg. Ihr Lieben, aus welchem Grund hätte ich die Worte meiner Mutter anzweifeln sollen? Wenn sie das so erkläre, dann war das so. Grundvertrauen. Oder die Worte meines Cousins, als der mir den Regenbogen erklärte. Wir standen im Freibad in meiner Heimatstadt Forchheim. Hinten kohlschwarz. Wir wussten, der Bademeister wird bald pfeifen und alle Leute aus dem Wasser holen. Und da baute sich ein wunderbarer Regenbogen auf. Wir standen und bewunderten dieses Schauspiel. Und dann sagte mein Cousin, der war 5 Jahre älter als ich, ich glaube, ich war 7 oder 8, oder ja, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall halt um einiges kleiner und jünger als er, weißt du auch, wie der Regenbogen entsteht? Nee. Erkläre ich dir. Also, pass auf. An jedem Ende vom Regenbogen steht ein Säckchen mit Gold. Und wenn jetzt die Sonne da drauf scheint, auf diese Säckchen mit Gold, tschum, dann springt das Feuer vom Gold von einem Säckchen ins andere. Und das ist der Regenbogen. Boah. Ich war, also, toll. Ich habe ihn bewundert, meinen Cousin, wie der mir die Welt erklärt hat. Also, Ja, ihr Lieben, was hätte ich denn für einen Grund, das anzuzweifeln, wo ich doch so einen gebildeten Cousin habe? Ihr Lieben, diese Arglosigkeit, dieses Fürwahrhalten, dieses Grundvertrauen, das meint Jesus. Er sagt uns durch dieses Beispiel, hört auf, alles so zu verkomplizieren. Hört auf, gegen jeden und gegen alles misstrauisch zu sein. Verstellt euch nicht zu etwas, was ihr doch gar nicht seid. Seid ohne Arglist, seid nicht immer und überall berechnend und auf euren Vorteil aus. Seid wissbegierig, lernfähig, hört auf, alles zu kritisieren und vor allem hört auf, alles bis ins Letzte verstehen und beweisen zu wollen. Er hat nicht gesagt, ihr seid eh zu deppert. Nein, das hat er nicht gesagt. Aber zwischen uns und Gott ist schon eine mächtig große Strecke. Noch eins ist wichtig. Spielt nicht Gott, das ist mir ein persönliches Anliegen, spielt nicht Gott, indem ihr andere verurteilt, bloß weil die nicht genauso denken wie ihr. Wir erleben momentan, wie das in der Welt zu fürchterlichen Unglück führt, zu einem fürchterlichen Unglück führt. Zurzeit im muslimischen Bereich, aber wir Christen brauchen uns gar nicht zurücklehnen. Das Gleiche gab es nämlich in der sogenannten Christenheit auch schon. Und gibt es vielleicht auch heute noch. Ich habe im Fernsehen vorgestern oder gestern gesehen, diese ISIS, diese muslimische Sondertruppe da, sprengt Gottes Häuser ihrer Glaubensbrüder, aber das sind ja für die keine Glaubensbrüder, sprengen Moscheen, weil die nicht genauso denken wie sie. Spielen Gott. Und glauben noch, Gott eine Freude damit zu bereiten. Habt doch Vertrauen zu eurem Vater im Himmel. Lasst euch doch vom Heiligen Geist führen. Jeder, der so handelt wie die, auch wenn er nicht mordet, man kann auch ganz schön mit anderen Dingen morden. Da reicht manchmal ein Blick, ein Wort. Lasst euch vom Heiligen Geist führen. Das ist absolut notwendig für die, welche die Ewigkeit schmecken wollen. Und das wollen wir doch alle, deswegen sind wir doch hier. Übrigens, ohne den Heiligen Geist fehlt unserem Navi-System der Saft, der Strom. Und ohne Saft und ohne Strom kann das beste System nicht funktionieren. Also lasst euch, sagt Jesus, vom Geist führen. Der dritte Schritt, Matthäus 11, 28, 29. Da empfiehlt Jesus seinen Jüngern und natürlich auch uns drei Dinge, die wichtig sind für ein gesundes Glaubensleben. Also auch wichtig zum Erreichen des Zieles. Kommt her zu mir alle, sagt er, die ihr mühselig und beladen seid. Die anderen dürfen auch kommen. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Den Text kennen wir natürlich alle auswendig und wissen auch, dass er stimmt. Also als erstes lädt Jesus uns ein, zu ihm zu kommen. Mit allem. Liebe Geschwister, es gibt nichts, aber auch wirklich nichts. Es sei denn, ihr wollt einen Bruch machen bei der nächsten Sparkasse. Da solltet ihr Jesus aus dem Spiel lassen. Wollen wir ja nicht. Aber kommt mit allen euren Sorgen, euren Nöten, auch mit euren Freuden, mit eurer Dankbarkeit. Kommt zu Jesus. Er lädt uns ja ein. Kommt. Und zurückblickend auf das Vorhergesagte, kommt mit allem wie ein Kind zu seiner Mama, zu seinem Papa kommt. Kommt, kommt, ich bin da für euch. Und er sagt, wir sollen was von ihm lernen. Sanftmut und Demut. Was hat es mit dem Joch zu tun? Ein Joch ist doch was Fürchterliches, oder? Nehmt auf euch mein Joch. Boah! Nein, ein Joch ist eine Ziehhilfe. Jesus hat viele landwirtschaftliche Vergleiche genommen, das haben die Leute verstanden. Ohne ein Joch kann ein Ochs den Wagen gar nicht ziehen. Das Joch ist praktisch, dass er überhaupt ziehen kann. Also ein Joch ist eine Hilfe. Eine Hilfe für unsere Sorgen und Kümmernisse. Die Seelenruhe ist das Ziel. Das ewige Leben. Unser Herr sagt, lass mich nur machen. Ich bringe dich ans Ziel. Ich bringe dich ans Ziel. Lass mich machen. Und was können, was müssen wir dabei tun? Wie können wir uns einbringen? Ich sage drei kurze, kleine Sätze. Und passt auf, ihr Lieben, das ist alles, was wir tun können. Ja, mein Gott, ich will. Der erste Satz. Bitte führe mich. Der zweite Satz. Ich vertraue dir. Der dritte Satz. Punkt. Aus. Glaubt ja nicht, dass mehr kommen muss. Das waren die Pharisäer. Die haben sich selbst erlöst durch ihre guten Taten. Es geht nicht. Ja, mein Gott, ich will in die Ewigkeit. Führe mich, ich vertraue dir. Das andere, das kommt automatisch. Der Geist wird uns sagen, mach dies, mach jenes, mach dies nicht, lass das. Na, was alles so. Das ist die Lösung. Das Wunder des Glaubens ist und bleibt ein großes göttliches Geheimnis. Wie Gott durch seinen Geist aus einem Nichtgläubigen einen Gläubigen macht, ja, dass der Mensch es unbedingt will, das werden wir hier als sündige Menschen in einer sündigen Welt nicht verstehen können, zumindest nicht bis ins Letzte. Aber wir dürfen wissen und haben es an uns selbst erlebt, dass es funktioniert. Ja. Es gibt hier unter uns bestimmt viele, die sind schon in ein gläubiges Elternhaus hineingeboren worden. Und es gibt genauso viele, die erst in der Jugend oder im Mittelalter oder im höheren Alter den Weg gefunden haben. Ja, natürlich. Und es gibt auch welche, die fast bis zum Schluss sich weigern und kurz vor ihrem Ende noch den Weg finden. Das ist alles unter diesem Wunder zu verstehen. Der Himmel lässt nicht nach, die Menschen auf den schmalen Weg zu bringen. Der Fürst dieser Welt lässt nicht nach, uns davon wegzubringen. Es ist einfach, aber wir alle wissen, die Macht der anderen Seite ist groß. Also, wenn wir uns von Gott führen lassen, brauchen wir keine Angst zu haben, weder vor der dämonischen Welt noch vor sonst was. Brauchen wir nicht. Aber was wir brauchen ist, dass wir für Menschen, die uns nahestehen, oder überhaupt für Menschen in Fürbitte einstehen, damit auch sie vom Heiligen Geist erreicht werden können. Denn wir wissen, es ist immer der Heilige Geist, der etwas bewirkt. Es gibt keine Verwandlung von einem Ungläubigen zu einem Gläubigen ohne Heiligen Geist. Das geht nicht. Das geht nicht. Wie komme ich zu diesem festen Glauben? Wie komme ich zu diesem festen Gottvertrauen? Ich will es nochmal vertiefen. Der erste Schritt ist Hoffnung und Vertrauen, Hinwendung und Gottvertrauen, ohne jegliche Zweifel. Dazu gehört die Umkehr und ein ausgeprägter Charakter. Das ist eine Verwandlung, eine Umwandlung, beziehungsweise eine Neu-, eine Wiedergeburt. Zweiter Schritt, eine reine, unverfälschte Einstellung und Lebensführung. Das Annehmen der göttlichen Botschaften, so wie ein Kind. Arglos, vertrauensvoll, ohne Wenn und Aber. Und der dritte Schritt, komm zu Jesus mit der Bitte, dass er uns dies alles schenkt. Inklusive der Fähigkeit, demütig und sanftmütig ein erfülltes Christenleben zu führen. Er sagt, klopft an. Er sagt nicht, mach erst Abitur. Er sagt nicht, studier Theologie. Nein. Er sagt nur, klopf an. Klopf an. Mit dem Wollen, sich mit dem Himmel zu verbinden. Ich will da euch in nichts hineinreden. Ihr seid ja alle da. Es geht nicht um euch. Es geht um die, die es noch nicht begriffen haben. Die diese Sehnsucht noch nicht haben. Bei dem Menschen, der keinen dieser drei Wege geht, wird sich kaum ein fester und beständiger Glaube einstellen bzw. entwickeln können. Dann ist die Gefahr groß, dass der Same, wie es im Gleichnis vom Sämann beschrieben ist, auf felsigen Boden fällt und nicht aufgeht. Und der Widersacher nimmt Einfluss und versperrt den Weg. Es ist komisch, wir haben es ja heute früh auch wieder gemerkt in der Sabbatschule. Wir wollen immer was leisten. Das kann doch nicht sein, dass das alles so ohne, ne, so. Wir möchten immer was tun. Alle Naturreligionen müssen was tun. Und da kommt der Schöpfer dieser Welt und sagt, ich tu. Du brauchst gar nichts tun. Was? Das kann nicht sein. Das kann ja überhaupt nicht sein. Liebe Geschwister, es ist aber so. Und jetzt mal die Kurzfassung der Kurzfassung. Sollte sich einprägen. Erstens Umkehr. Du willst sie, er vollbringt sie. Zweitens Vertrauen. Du willst es, er vollbringt es. Und drittens Demut. Du sehnst dich danach, er schenkt sie dir. Und die allergrößte Gabe, das allergrößte Geschenk ist natürlich die Liebe. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu unserem Nächsten. Und in 1. Korinther 13 lesen wir, natürlich kennt ihr das alle, ohne die Liebe ist alles nichts. Glaube, Vertrauen, Liebe. Also, das Wunder des Glaubens ist ein Geschenk Gottes. Nimm es an. Das Wunder des Glaubens ist ein Segen Gottes. Nimm ihn an. Das Wunder des Glaubens führt absolut stangelgrad ins ewige Leben. Nimm's an. Diese drei Schritte sind die Antwort der Bibel auf die Frage, ich würde ja gerne glauben, aber wie geht das? Ich glaube, wenn wir so mit unserem Nächsten reden, friedlich, ohne ihn über irgendwas überzeugen zu wollen. Das stößt nämlich ab, dieses Überzeugen wollen. Dann hat der Geist bei diesen Menschen schon einen leichteren Weg. Also unser Navigationssystem auf dem schmalen Weg ist die Heilige Schrift, ist unser Herr Jesus, ist der Heilige Geist und über allem unser himmlischer Vater. Ich bin mir sicher, die Gnade und die Liebe unseres großen Gottes ist mit uns. Sie ist mit uns. Das ist keine Antwort, nein. Also wenn ich es genau nehme, Die Antwort auf die Frage, wie komme ich zu einem Glauben, fängt an mit, du musst es wollen. Du musst es wollen. Das reicht schon. Und mit diesem Wollen zu Gott kommen. Klopf an, sagt Jesus, klopf an. Und dann wird sich etwas entwickeln, es wird sich etwas tun. Es kann nicht sein, dass der Himmel nicht antwortet. Das gibt es nicht. Er antwortet. Dann kommt es natürlich auf den Menschen an. Ich schließe mit einer Liedstrophe aus einem Quellelied, 166, Vers 3. Wer auf Gott vertraut, kann sich glücklich schätzen. Seinen Weg muss er nicht alleine gehen. Von Gottes Liebe weiß er sich umgeben. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten Tag und Nacht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Halleluja. Amen. Heiliger Gott, du bist so wunderbar und so herrlich, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Voller Ehrfurcht stehen wir vor dir und danken dir, dass du uns den Weg des Glaubens gezeigt hast. Und wir danken dir, dass du uns die Fähigkeit gegeben hast, Ja zu sagen zum Evangelium. Und wir danken dir, dass du uns die Liebe ins Herz gegeben hast, daran festzuhalten. Herr Jesus Christus, Jahwe, wir wissen, wir spüren, diese Welt taumelt ihrem Ende entgegen. Wir bitten um Kraft, den letzten Ansturm Satans zu überstehen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Satan an uns keinerlei Macht hat, solange wir uns von dir und dem Heiligen Geist die Kraft schenken lassen, zu widerstehen. Lobpreis, Ehre und Dank sei dir für deinen Segen, unter dem wir leben dürfen. Segne diese Gemeinde in dem, was sie alles noch vorhaben. Segne jeden Einzelnen von uns und hilf uns, dass wir mit Freuden zum Segen für andere werden dürfen. Wir wollen es. Ja, Amen, Herr.